John Maynard von Theodor Fontane. John Maynard. Wer ist John Maynard? John Maynard war unser Steuermann. Aus hielt er, bis er das Ufer gewann. Er hat uns gerettet, er trägt die Kron, er starb für uns, unsere Liebe sein Lohn. John Maynard. Die Schwalbe fliegt über den Eriesee, Gischt schäumt um den Bug wie Flocken von Schnee. Von Detroit fliegt sie nach Buffalo, die Herzen aber sind frei und froh, und die Passagiere mit Kindern und Frauen im Dämmerlicht schon das Ufer schauen, und plaudernd an John Maynard heran tritt alles: Wie weit noch, Steuermann? Der schaut nach vorn und schaut in die Rund: Noch 30 Minuten, halbe Stund. Alle Herzen sind froh, alle Herzen sind frei, da klingt's aus dem Schiffsraum her wie Schrei. Feuer! War es, was da klang. Ein Qualm aus Kajüt und Luke drang, ein Qualm, dann Flammenlichterloh und noch 20 Minuten bis Buffalo. Und die Passagiere, bunt gemengt, am Bugspriet stehen sie zusammengedrängt. Am Bugspriet vorn ist noch Luft und Licht, am Steuer aber lagert sich's dicht. Und ein Jammern wird laut: Wo sind wir, wo? Und noch 15 Minuten bis Buffalo. Der Zugwind wächst, doch die Qualmwolke steht. Der Kapitän nach dem Steuer späht. Er sieht nicht mehr seinen Steuermann, aber durchs Sprachrohr fragt er an: Noch da, John Maynard? Ja, Herr, ich bin. Auf den Strand, in die Brandung. Ich halte drauf hin. Und das Schiffsvolk jubelt: Halt aus, hallo! Und noch 10 Minuten bis Buffalo. Noch da, John Maynard? Und Antwort schallt's mit ersterbender Stimme: Ja, Herr, ich halt's. Und in die Brandung, was Klippe, was Stein, jagt er die Schwalbe mitten hinein. Soll Rettung kommen, so kommt sie nur so. Rettung, der Strand von Buffalo. Das Schiff geborsten, das Feuer verschwelt, gerettet alle, nur einer fehlt. Alle Glocken gehen, ihre Töne schwellen Himmel an aus Kirchen und Kapellen. Ein Klingen und Läuten, sonst schweigt die Stadt. Ein Dienst nur, den sie heute hat. 10.000 Folgen oder mehr, und kein Aug im Zuge das Tränen leer. Sie lassen den Sarg in Blumen hinab, mit Blumen schließen sie das Grab, und mit goldner Schrift in den Marmorstein schreibt die Stadt ihren Dankspruch ein. Hier ruht John Maynard, in Qualm und Brand hielt er das Steuer fest in der Hand. Er hat uns gerettet, er trägt die Krone, er starb für uns, unsere Liebe sein Lohn. John Maynard. In Folge 22 konnte ich die verehrte Kollegin Ingrid Canonier als Studiogast begrüßen, und es war ein großer Spaß, mit der Grande Dame des Theaters Ingolstadt über ihre Lieblingsballade zu plauschen. Umso größer ist deshalb die Freude, dass ich heute eine weitere Tanzdame an meiner Seite habe, die sich mit mir aufs Balladenparkett wagt. Und mein heute eher zierliches Gegenüber könnte Ihnen sogar ebenfalls bekannt sein, zumindest wenn Sie ein Abo in der ersten Reihe haben. Da verfolgt mein heutiger Gast, oder muss ich sagen Gästin, nämlich ausnahmslos jede Vorstellung mit dem Textbuch in der Hand. Es handelt sich um unsere hochgeschätzte Soufflöse Ulrike Deschler. Ulrike, herzlich willkommen.
Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
Du bist eine von derzeit drei Soufflösen am Haus und du bist meines Wissens die Dienstälteste. Wie lange bist du schon am Theater?
Ja, ich musste leider wegen Corona mein 25-jähriges alleine zu Hause am 1. April feiern.
25 Jahre, da hast du ja hier schon einiges mitgemacht. Als ich dich auf eine eventuelle Lieblingsballade angesprochen habe, da hast du, wie aus der Pistole geschossen, die ersten Zeilen aus Fontanes John Maynard rezitiert. Hast aber dann gleich mich gefragt, irgendwie, weißt du, von wem das ist?
Genau, das wusste ich nicht mehr genau. Den Dichter wusste ich nicht mehr. Aber wie gesagt, die ersten Zeilen, die hatte ich noch gut im Kopf.
Woher hast du die?
Ich glaube, es war in der 8. Klasse im Gymnasium. Da steht wahrscheinlich Ballade auf dem Spielplan. Oder auf dem Spielplan, Lehrplan. Und da haben wir diese Ballade vom John Maynard durchgenommen und mussten die natürlich auch auswendig lernen. Das war damals ja schon noch viel im Programm. Wir mussten auch Gedichte auswendig lernen und eben auch Balladen. Und drum habe ich das wahrscheinlich noch im Kopf, weil wir das mal auswendig lernen mussten.
Also das ist ja dann schon eine ziemliche Weile her. Kannst du das komplette Gedicht noch?
Nein, eben, ich weiß nur den Beginn eben, dass eben dem John Maynard die Kronen gebührt und dass unsere Liebe sein Lohn ist. Also das konnte ich noch, das hat mich, glaube ich, schon auch beeindruckt, wie man das so schön in Verse fassen kann. Und vielleicht auch, weil es der Beginn und der Schluss des Gedichtes ist, das bleibt einem dann vielleicht auch leichter im Kopf als die ganze Geschichte.
Das ist ja auch sozusagen das, was die ganze Ballade trägt, nämlich dieser Held, der sich da selbstlos opfert für viele andere.
Ich habe das gar nicht mehr gewusst. Das ist ja gar nicht der Kapitän. Also ich habe immer gedacht, der Steuermann ist der Kapitän. Ich habe immer gedacht, der wäre derjenige, der auch das Steuer in der Hand hält sozusagen.
Hast du noch eine Erinnerung, was dich damals am meisten beeindruckt hat?
An der Geschichte natürlich schon, dass es einen Menschen gibt, der weiß, er wird das Unglück wahrscheinlich nicht überleben, aber er opfert sich tatsächlich auf für eine große Gemeinschaft. Und ja, das beeindruckt natürlich schon, weil man von sich selber nicht unbedingt wüsste, ob man so handeln würde. Ja. Also vielleicht für einen ganz nahen Verwandten, wenn es darum geht, ein Leben zu retten. Aber so weiß ich nicht, wie mutig ich mich da in ein Geschehen stürzen würde.
Ich kann mich erinnern, was mir im Kopf geblieben ist, dieser Kehrreim und noch halbe Stunde bis Buffalo, noch 10 Minuten, also dieses Buffalo. Das war das, an das ich mich nach ja auch schon etlichen Jahren noch erinnern kann. Es beruht ja auf einer wahren Begebenheit.
Ja.
Es gab tatsächlich eine Schiffskatastrophe. Ich kann ja mal ein bisschen referieren. In der Nacht vom 9. auf den 10. August 1841 gerät der Passagierdampfer Airy auf der Fahrt von Buffalo nach Detroit in Brand, nachdem eine Ladung von Terpentin und Farbe, die bei den Kesseln gelagert worden war, Feuer gefangen hatte. An Bord etwa 30 Mann Besatzung und zwischen 200 und 300 Passagiere, darunter viele Auswanderer aus Deutschland und der Schweiz im Zwischendeck. Das Feuer breitet sich rasend schnell aus, Löschversuche scheitern. Der Maschinenraum ist nicht mehr erreichbar, das Schiff lässt sich also nicht mehr stoppen. So können die wenigen Rettungsboote nicht zu Wasser gelassen werden. Der Kapitän gibt seinem Steuermann Luther Fuller deshalb die Order, direkt auf die 8 Meilen entfernte Küste zuzuhalten. Noch funktioniert das Ruder. Die Küste wird jedoch nicht erreicht. Die Airy brennt aus und sinkt. 2 andere Dampfer, die zwar schnell an der Unglücksstelle sind, können nichts mehr ausrichten. Nur 29 Menschen überleben die Katastrophe. Der diensthabende Rudergänger Luther Fuller, der bis zuletzt auf seinem Posten ausgeharrt haben soll, überlebt anscheinend schwer verletzt. Der Kapitän sagt später allerdings entgegen anderen Augenzeugen aus, sein Steuermann sei in heldenhafter Verrichtung seiner Pflicht umgekommen. Über die Katastrophe wird nicht nur in der Presse berichtet, sie regt auch die literarische Fantasie an. Schon 1845 erscheint in den USA eine Kurzgeschichte, deren Autor nicht mehr zu ermitteln ist. Da wird aus Luther Fuller plötzlich ein Mann namens John Maynard. Auch andere Schriftsteller greifen das Thema auf. In einer Erzählung von 1854 heißt der Dampfer plötzlich Jersey. In einem kurzen Prosatext von John Bartholomew Gow über den tapferen John Maynard von 1860 führt die Reise des Dampfers dann prompt umgekehrt von Detroit nach Buffalo. Gow erfindet auch den dramatischen Dialog zwischen Kapitän und Steuermann. Und 1868 schließlich veröffentlicht der Groschenromanautor Horatio Alger Jr. sein Gedicht John Maynard, A Ballad of Lake Erie. Da heißt das havarierte Schiff dann Ocean Queen und alle Passagiere werden gerettet. Dann schafft die Legende vom Eriesee wohl wegen der beteiligten deutschen Opfer den Sprung über den Atlantik. Ein gewisser Emil Rittershaus erzählt die Geschichte aber noch einmal anders. Einen John Maynard gibt es bei ihm nicht, dafür einen Dampfer mit dem Namen Schwalbe. Mich gibt's Gott sei Dank noch. Mein Name ist Olaf Danner und Sie hören gerade die 24. Folge von Danner tanzt. Theodor Fontane, der seine Ballade 1886, übrigens, wen es interessiert, in Knittelversen verfasst hat, muss einige dieser Vorläufer gekannt haben. Jedenfalls gelingt ihm mit diesen angelesenen Details die dichteste Schilderung des Untergangs. Das pompöse Ehrenbegräbnis für den Helden aber hat also in der Realität nie stattgefunden. Auch einen marmornen Grabstein mit goldener Inschrift sucht man bis heute vergebens. Es wird sogar berichtet, dass Touristen hilflos in Buffalo umherirren und dieses Grab suchen. Deswegen hat man 1997 dann für diese Interessierten eine Bronzetafel am Hafen angebracht, damit die wenigstens irgendwie ein bisschen eine Information haben. Ulrike, sag, wie war das damals im Deutschunterricht? Hat man euch über diese interessante Vorgeschichte auch etwas erzählt?
Ich kann mich zumindest an keine Hintergrundinformationen mehr erinnern. Und ich denke natürlich, also wenn ein Dichter so ein Geschehnis herausgreift, dann macht das natürlich noch interessanter. Also wenn er sagt, der Hauptheld war dann tatsächlich ein Held, hat sich geopfert und ist dabei umgekommen. Hört sich natürlich noch besser an, als wenn man sagt, dieser Luther Faller war zwar bestimmt, hat auch heldisch gehandelt, kam aber dabei nicht zu Tode. Ist natürlich dramaturgisch jetzt nicht dann so interessant oder gut zu verwerten, wie Fontane das sich selbst zurechtgemacht hat.
Da sprichst du genau das Richtige an. Fontane war ja ein Vertreter des literarischen Realismus. Ja. Und sein Programm war also, dass die Stoffe, die er behandelt, aus der Realität stammen müssen. Mhm. Allerdings natürlich in einer poetischen Überformung. Wie ist es denn für dich, also wenn du jetzt, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht fragen, wann du in der 8. Klasse warst, aber ein paar Jahrzehnte werden es ja schon sein, diese Fetzen, die du jetzt immer noch im Kopf hast, wie ist es, was macht man damit?
Das ist wirklich interessant, weil, also ich kann es ja sagen, das ist gut über 50 Jahre her und ich war dann selber erstaunt, dass das in meinem Hinterkopf anscheinend ist, weil ich habe natürlich nie mehr drüber nachgedacht, erst als ich eben dein Format da mitgekriegt habe und erstmals wieder Balladen gehört habe, dann habe ich versucht, mich zu erinnern und dann ist mir eben diese Schwalbe wieder in den Sinn gekommen und dann habe ich kurz überlegt und ja, dann waren die ersten Zeilen eben sofort wieder da, wo man vielleicht schon auch denkt, ja, das Langzeitgedächtnis ist im Alter besser als das Kurzzeitgedächtnis und es scheint einen ja vielleicht doch auch beeindruckt zu haben. Ich habe mit einer Freundin mich unterhalten, der ich das erzählt habe, dass ich bei dir eingeladen bin und dass wir da über Balladen reden. Dann hat sie erst gesagt, Balladen haben wir in der Schule nicht gelernt. Dann habe ich ihr halt erzählt, was es ungefähr ist und so Und dann hat sie plötzlich begonnen, die Kraniche des Ibikus zu zitieren, und zwar aber bestimmt 25 Zeilen. Und die ist 73 Jahre alt. Also sie wusste aber gar nicht, dass das eine Ballade ist, und hat einfach munter drauf losrezitiert und war dann ganz erstaunt, was ihr da noch alles bleibt. Und also bei der ist es locker 60 Jahre wahrscheinlich her, dass die das auswendig lernen musste, und hat es auch aus dem Nichts, aus ihrem Kopf rausgeholt und hat das rezitiert.
Hat man euch denn das damals so eingebläut?
Das war ganz normal. Also das hat dazugehört. Auch wenn man Gedichte durchgenommen hat, dann musste man die auswendig lernen. Und klar, jetzt zum Beispiel diese Balladentexte, die haben ja ein, finde ich, ein eingängiges Metrum. Also das kann man leicht auswendig lernen. Es reimt sich ja alles wunderschön und es ist eben nicht so ein kompliziertes Metrum. Genauso wie wir ja auch Theaterstücke in der Schule noch gelesen haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch so ist, dass man also halt wirklich, ich sage jetzt mal, Faust liest und dann mit verteilten Rollen, was natürlich teilweise witzig ist, weil ich war damals noch in einer reinen Mädchenklasse und jeder spricht halt da alles. Also und das ist dann manchmal schon kurios, oder wenn Liebesszenen sind und es müssen dann zwei 14-jährige Mädchen kichern sprechen. Es war natürlich schon auch manchmal eher lustig.
Du warst ja in Ingolstadt auf der Schule, oder?
Nein, ich war in München.
In München?
Ich war in München. Also ich bin gerade noch in die erste Klasse in Ingolstadt gegangen, bin dann nach München gekommen und habe die ganze Schulzeit über in München gelebt.
Ich verstehe. Und wann bist du zurückgekommen
nach Ingolstadt? Ich bin erst im Alter von 30 Jahren wieder zurück nach Ingolstadt gekommen.
Ah, alles klar.
Ja. Aber ich muss noch dazu sagen, kurioserweise, als ich geboren bin, ich in Ingolstadt. Und als ich geboren bin, war mein Vater Kapellmeister am Ingolstädter Stadttheater. Und da hat er sich wahnsinnig gefreut, dass sich mit mir dann im Alter von 42 Jahren der Kreis wieder geschlossen hat und ich am Stadttheater Ingolstadt gelandet bin.
Wenn du sagst, du bist schon ein Vierteljahrhundert am Haus, gab es denn am Theater hier auch mal einen Balladenabend oder sowas in der Richtung? Kannst du dich erinnern?
Jetzt überlege ich gerade, aber da müsste ich nochmal nachschauen, ob das stimmt. Wir hatten oft als Gast eine, ich darf glaube ich wirklich sagen, eine alte Schauspielerin, die Manja Behrens. Und ich glaube, die war mal, ich weiß nicht, war das damals, hieß es auch Frühschoppen oder war es ein Abend, war die eingeladen, und ich meine, das war ein Balladenabend. Und da gab es auch eine CD dann dazu.
Du hast ein hervorragendes Gedächtnis. Ich habe die CD nämlich vor nicht allzu langer Zeit aus irgendeinem Kruschelkarton rausgezogen, ja, der schon irgendwie für den Müll bestimmt war.
Ja, und war es ein Balladenabend?
Ja, es war ein Balladenabend.
Ja, und also Manja Behrens, ich weiß, wer sie noch selber erlebt hat, das war natürlich auch beeindruckend, weil die eine tolle Stimme hatte und das natürlich auch theatralisch dargebracht hat. Also da waren diese Veranstaltungen auch immer ausverkauft, wenn so etwas war. Und das wurde sehr gut aufgenommen vom Publikum.
Liebe Uli, ich danke dir sehr für deinen Besuch. Das war ein sehr anregendes Gespräch.
Ich habe mich auch sehr gefreut, ja. Vielen Dank.
Na, dann hoffen wir mal, dass dieser Balladen-Podcast eine ähnlich wohlwollende Aufnahme findet. Die CD-Aufnahme mit Manja Behrens, von der Ulrike gesprochen hat, stammt übrigens aus dem Jahr 1997. Da trägt Frau Behrens in der Tat ausgewählte deutsche Meisterballaden vor. John Maynard von Herrn Fontane war allerdings nicht mit in der Auswahl dabei. Wenn Sie sich ein Bild von unserer Soufflöse mit dem hervorragenden Gedächtnis machen wollen, dann können Sie das auf Seite 277 im aktuellen Spielzeitheft, welches ja heuer eher ein Buch ist, tun. Da ist sie nämlich mit ihrer Soufflösen-Kollegin abgebildet. Übrigens können Sie dort neben vielen schlauen Texten und schönen Bildern des Ensembles auch viele andere Fotos von der Belegschaft bewundern, den Kollegen hinter den Kulissen, die ebenso hart daran mitarbeiten, dass zum Beispiel ein Premierendampfer heil das Ziel erreicht, auch wenn sie, Gottlob, dafür ihr Leben nicht riskieren müssen. Auch diese Mitarbeiter würden nebenbei von einem Theaterneubau profitieren, denn es ist ja auch ein neues Werkstättengebäude geplant, um die beengten Arbeitsverhältnisse am Haus grundlegend zu verbessern. Das wird in der aktuellen Diskussion gern vergessen. Und Sie wissen ja, eine E-Mail genügt und auch Ihre Wunschballade wird an dieser Stelle wohlwollend behandelt. Wow.